SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Fabian Elsässer. Der Schlingel vom Bodensee, Eulenspiegel vom Bodensee, der Hofnarr der Republik, der spöttische Bildhauer, Skandalkünstler, Satirekünstler. Solche Zuschreibungen liest man, wenn Zeitungen über Peter Lenk berichten. Seine Skulpturen zeigen oft Figuren der Gegenwart in denkbar ungünstigen Posen oder vermeintlich ungünstigen Posen. Vielleicht ist es auch die Wahrheit. Den Schriftsteller Martin Walser mit griesgrämigem Gesicht auf Schlittschuhen, die Kanzlerin beim nackten Ringelreihen, überhaupt gerne Politiker, geklont, im Bananenröckchen, auf Eseln reitend. Und meistens kommen diese Kunstwerke so halblegal in den öffentlichen Raum, sozusagen unverlangt eingesandt. Heute ist er unser Gast in SWR 2 Tandem. Herzlich willkommen, Peter Lenk.
Ja, hallo.
Herr Lenk, Ihr jüngstes Werk ist eine Großplastik vor dem Stuttgarter Stadtpalais, knapp 10 Meter hoch, ein Kommentar zum Bahngroßbauprojekt Stuttgart 21. Sie haben es der schwäbische Laokoon getauft. Was zeigt es genau?
Ja, Laokoon, den kennen Sie, das war ein aus der griechischen Mythologie, aus der Aeneis, ein Seher, der die Trojaner gewarnt hat vor dem trojanischen Pferd. Und mein schwäbischer Laokoon, es ist der Herr Kretschmann, das kann man ruhig sagen, hat sich auch gleich erkannt, der warnte eben vor den Gefahren, die mit dem S21 verbunden waren. Da war er auch nicht allein, da war auch der Frei Otto, der Architekt, der Berühmte dabei, der das eigentlich entworfen hat und der dann davon zurückgetreten ist. Und nun warnt also der griechische Laokoon nicht mehr, den hat nämlich die Athener über Schlangen durch Schlangen erwürgen lassen. Und unser schwäbischer Laokoon warnt auch nicht mehr, weil er sich eben an die Volksbefragung gebunden fühlt. Eine Volksbefragung, die allerdings inzwischen schon ziemlich fragwürdig geworden ist, möchte ich mal sagen, durch den Schwindel, der damit zusammenhängt. Und nun hat man mich gebeten, S21-Gegner gebeten, etwas dazu zu machen. Ich war aber jetzt nicht bereit, das jetzt eins zu eins zu illustrieren, den Ihre Sorgen, ja, sondern ich habe das Ganze in die griechische Mythologie verfrachtet, kann man sagen. Und über diesem Laokoon, der mit einer, nicht mit einer Schlange kämpft, sondern mit dem Intercity, da balanciert ein Wolkenkuckucksheim. Das ist eine Komödie von Aristophanes aus der Antike. Und Wolkenkuckucksheim, das ist ein Ort der Wünsche und Sehnsüchte. Und nun habe ich die Politiker, auch die verantwortlichen Manager, als Putti dargestellt. Ja, also praktisch als Kleinkinder. Ja. Nun hat sich inzwischen herausgestellt, nicht nur, dass der Bahnhof zu klein ist, das hat ausgerechnet der Erfinder von S21, der Professor Heimerl, erst vor ein paar Wochen bekannt gegeben, verlangt die Änderung der Pläne. Man kann dann jetzt nicht aus dem gut funktionierenden Hauptbahnhof eine bessere Haltestelle machen mit 8 Gleise. Schweizer haben 24 Gleise. Aber was viel schlimmer ist, dieses Verkehrsministerium, dieses unsägliche Verkehrsministerium, muss man sagen, ja, die will das erst prüfen, ob er zu klein ist oder nicht, wenn er fertig ist. Und der Brandschutz, das ist eine ganz riskante Geschichte dort, ja, der soll erst geprüft werden, wenn er fertig ist. Und die Gleisneigung, die zu stark ist, das wird alles erst geprüft, wenn es fertig ist. Und das ist schon irrational eigentlich.
Es wäre zwei Tandem heute mit Peter Lenk, Bildhauer in Bodmann am Bodensee, seit Jahren, vor allem im Südwesten, bekannt durch provokante Skulpturen, die gerne Politik und Kirche spöttisch darstellen, die sehr viel Aufmerksamkeit erregen und wohl kaum jemanden nicht in irgendeiner Weise berühren. Sein jüngstes Werk ist ein Standbild zu Stuttgart 21, genannt der schwäbische Laokoon, 10 Meter hoch. Ein Gewimmel von rund 150 Figürchen, sehr detailverliebt ausgeführt. Zum Beispiel Ministerpräsident Kretschmann, der wie das antike Vorbild mit einer Schlange ringt, aber in diesem Fall ist sie ein ICE. Ja, Herr Lenk, wie lange, Sie haben es vorhin auch schon beschrieben, wie lange haben Sie an diesem Werk gearbeitet? Das sieht für mich nach Wahnsinnsarbeit aus.
Ja, 2,5 Jahre, also ungefähr so 2,5, knapp 3000 Stunden waren es schon. Und vieles zu S21 ist mir dann natürlich auch erst zugetragen worden. Ich habe das nicht von vornherein gewusst. Es geht ja auch bei der Geschichte in erster Linie um die Skulptur, ja, und nicht nur um eine literarische Nacherzählung von irgendeinem Bahnskandal. Und deswegen ist natürlich für mich eigentlich klar gewesen, dass das nicht in Stuttgart aufgestellt wird, denn da lehnt meine Satire ab. Auch jetzt wieder in einem Kulturteil der Stuttgarter Zeitung wird also behauptet, Ja, Satire ist keine Kunst. Ja. Und das ist ja nicht nur ein Einzelfall. Das ganze ziemlich elitäre Kunstpublikum, also beziehungsweise diese Kunstpäpste dort, ja, die lehnen auch das Lachen ab, natürlich. Ja. Und das Volk, was über Kunst lacht, das sind dann meistens, das steht ja auch da in der Zeitung wieder drin, ja, das ist ein Gekicher dann, ja, die werden also gleich auch noch mit in die Pfanne gehauen, nicht nur der Künstler. Und ich empfehle diesen Kulturredakteuren und auch diesen Ausstellungsmachern mal ruhig, sich ein paar Bücher vom Diogenes Verlag zu bestellen, die Kunst der Karikatur und Karikatur als Kunst. Ja, da gibt es viele Leute, nicht nur Wilhelm Busch, sondern Sam Corbin, Honoré de Daumier, Ronald Searle, Marie Marx, ja. Und natürlich nicht zu vergessen, mein lieber Freund Tommy Ungerer, der hat mich immer als seinen Galgenbruder bezeichnet, ja. Und auch Friedrich Karl Wächter, das sind natürlich selbstverständlich, ist das eine Kunst, ja, das so zu machen. Und da sollten Sie mal wirklich über Ihren Tellerrand schauen, denn dann könnten Sie die Vielfalt ein bisschen erweitern, gerade in Stuttgart, auch im öffentlichen Raum. Ich will überhaupt nicht sagen, dass die Sachen, die da stehen, schlecht sind, so ein Hauser oder so. Auch jetzt die Arbeiter am Stadtpalais, diese Datenbank, das sind gute Arbeiten, aber es fehlt in Stuttgart der Pluralismus, es fehlen die Gegensätze, es fehlt auch der Humor natürlich. Und das war vor 50 Jahren schon so, deswegen bin ich da auch abgehauen.
Ist das etwas spezifisch Schwäbisches?
Ja, zusammengemixt mit dem Pietismus, dieser byzantinischen Körperfeindlichkeit, kann man sagen, ja, ist das natürlich eine ganz ungute Mischung, nicht? Also die Redakteurin, wie gesagt, jetzt vom Kulturteil der Stuttgarter Zeitung, nicht, die schreibt, ich hätte jetzt diesen Kretschmann ausgezogen, ja, um ihn lächerlich zu machen, ja. Also der Einzige, den ich ausgezogen habe, das bin ich selber gewesen. Ich brauchte nämlich einen sehnigen, zwei älteren, aber relativ muskulösen Körper, um an den Laokoon aus dem Hellenismus, also vom Hellenismus, der hier im Vatikan steht, anzuknüpfen. Also man kann es auch ein bisschen mit Humor sehen und muss das nicht so pietistisch, ja, verklemmt ablehnen.
Sie selber bleiben ja gerne unerkannt. Sie stehen bei den Enthüllungen auch lieber in der zweiten Reihe und geben dann die Öffentlichkeitsarbeit dann an ihre Frau ab. Warum?
Ja, so ist es auch nicht. Also ich muss es ja auch manchmal schon auch verbal verteidigen. Ja.
Und, aber es ist nicht immer so. Also manchmal bleiben Sie schon gern, ne?
Ich mag den Personenkult nicht, dieses Künstlergetue nicht. Da stehen ja in den Zeitungen die Künstler vor ihrem Werk, sodass man das gar nicht mehr sieht, ja. Und dann sollen sie lächeln und mit der Hand drauf hindeuten oder mit dem Arm. Ich finde das alles ein bisschen peinlich. Inzwischen kommen die Garderisten auch noch dazu, so lässig, die Hände in der Tasche und einen roten Schal um. Also dieser Personenkult geht mir ganz gewaltig auf den Wecker. Wir sind ganz normale Leute, ja. Und müssen da auch muss sich da nicht so aufspielen, glaube ich. Und das Zweite ist natürlich auch, das muss man auch sagen, ich will natürlich auch Angriffen entgehen. Ja. Beim Laubebrunnen kommt da einer auf mich zu, gerannt, sind Sie dieser Künstler, sag ich, Leute da drüben. Dann hat sie einen vom Hochbauamt, hat sie ins Gesicht gespuckt.
Ja. Ist nicht wahr.
Ich habe den dann zum Bierle eingeladen. Ja. Und auch gesagt, Künstler sein ist gar nicht so ohne. Ja. Es gab auch mal fast einen Scherenangriff auf mich mit der Schere von einer wild gewordenen Kunstliebhaberin. Also da ist das Zweite, was natürlich dazukommt. Ich muss mich dem jetzt nicht unbedingt auch ausliefern, ja. Und,
aber da sehen, ja, Sie auch, da sehen Sie auch die, da sehen Sie die Reaktion, ne? Also dass Sie teilweise schon auch...
Ja, die gehen unter die Haut und ein Psychologe aus Konstanz hat mir auch gesagt, also ich verstehe, ich habe eine Patientin, ja, die kriegt den Mund nicht auf bei mir in der Praxis, aber sobald sie irgendwas Neues gemacht hat, tobt die wie eine Wirre. Ja, da kommt alles raus, was sie quält. Ja? Und er hat mich gefragt, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Dann sage ich, machen Sie doch auch Figuren. Ja? Modellieren Sie mal Figuren, ja? Oder stellen Sie eine von mir in die Praxis, dann kriegen Sie gleich eine Reaktion. Ne?
Ja, was glauben Sie, sorgt dafür, dass man bei Ihren Werken eben sofort eine Reaktion hat?
Es sind zwei Dinge. Auf der einen Seite hat man ein Problem, heute komischerweise, während es auf der einen Seite lauter Porno und lauter so Zeug gibt, hat man mit Figuren, die nackt sind, ein Problem. Ja? Also da müsste man halt mal nach Florenz fahren, soll sich den Neptunbrunnen mal anschauen, ja. Also die Bildhauerei beschäftigt sich natürlich mit dem Körper, das ist doch klar. Ja. Und wenn jetzt eine sagt, wie hier jetzt im Kulturteil, ich würde eine Figur ausziehen, das klingt schon so schräg. Ja. Also was heißt denn hier ausziehen? Ja? Es gibt halt auch Aktmodelle, bei uns, und so haben wir es ja auch gelernt, wir haben Aktzeichen gehabt, ja auch in der Akademie, bevor ja der ganze Lehrbetrieb auch 68 zusammengebrochen ist. Da wurde ja dann am Schluss nur noch über Kunst geschwätzt. Ja. Und die figürliche Bildhauerei war sowieso völlig erledigt. Man hat damals, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, wollte man eine Gegenbewegung zu der sozialistischen Kunst.
Doch, ja. Doch.
Und deswegen hat dann der CIA einen Jackson Pollock auf den Schild gehoben und auch eine entsprechende Kunst. Die darf zwar jetzt nicht dem Establishment wehtun, soll aber eine ganz andere Richtung haben, ja, wie jetzt sozialistische Kunst oder auch die Nazi-Kunst. Und deswegen waren wir damals, die figürlich gearbeitet haben, entweder war man Nazi-Bildhauer, ja, oder war man sozialistische Bildhauer. Auf jeden Fall war man nicht gefragt. Und wie gesagt, ich bin deswegen auch abgehauen aufs Land. Da versteht man nichts von Kunst, da hat man seine Ruhe, kann seine Sache machen, auch nachts aufstellen, weil da die Polizei und die Stadträte schlafen.
Man hat sich früher wirklich mit Arno Breker in einen Topf geworfen, sozusagen, um sie klein zu machen?
Die Zeit zum Beispiel, ja, natürlich, das war ganz normal. Und ich habe dann auch geantwortet, also jetzt nicht dem Redakteur, sondern auch anderen Leuten, die mich daraufhin angesprochen haben. Also dieser Breger ist ja entsetzt, ja, wenn er mit mir verglichen wird. Das ist ja eine Katastrophe, ja. Das ist ja eine ganz andere Welt, ja. Und wenn Sie den Laubebrunnen angucken in Konstanz oder so, ja, oder auch die Imperia, ja, die hatte er, das kam dann auch raus, gar nicht angeschaut. Nicht? Da hat er nur gehört, große Frauenfigur, die jetzt da den Papa und den Kaiser da verschaukelt. Ja. Aber das war halt damals üblich, die figürliche Bildhauerei wegzudrücken. Das ist eigentlich heute noch mehr oder weniger so, ja, also in Stuttgart auf jeden Fall. Und deswegen ist es schon ein kleines Wunder, dass jetzt ein Kulturamtsleiter von außen kam. Der kam aus München, ist zwar auch in Stuttgart, aber kam aus München. Und sich dafür eingesetzt hat, dass man das wenigstens einmal jetzt als Gegensatz auch zur herkömmlichen, eher formalen Kunst einmal ein halbes Jahr in Stuttgart aufstellt.
Sie hören SWR 2 Tandem. Ich spreche heute mit Peter Lenk, Bildhauer aus Bodmann am Bodensee, bekannt durch Skulpturen, gerne große oder sogar sehr große, die oft Ereignisse und Personen der jüngeren Zeitgeschichte aufgreifen und die gerne mal heftige Reaktionen hervorrufen. Herr Lenk, Sie sind, das darf ich vielleicht verraten, Jahrgang 1947 in Nürnberg geboren. Sie haben in Stuttgart an der Kunstakademie studiert, haben Sie gerade auch schon erwähnt. Aber wenn ich das richtig gelesen habe, waren Sie dann erst mal eine Zeit lang Lehrer. Wann sind Sie hauptberuflich Künstler geworden? Wann kam dieser Schritt?
Ja, ich hatte ein halbes Diplom. Ja, ich hatte so eine Meisterschülerqualifikation. Ich habe ja das Examen da gar nicht mehr gemacht. Es ging mir alles auf den Wecker. Das ganze Handwerk in der Kunst ist ja alles zusammengebrochen. Das lag auch mit am Beuys. Ich habe den ja auch geschätzt, war ein echter Witzbold. Ja. Der hat dann auch diskutiert mit dem Rittitschka in der Aula. Der Rittitschka hat gesagt, du kannst da gar keine Faust machen. Hat der Beuys gesagt, ich will ja gar keine Faust machen. Ja. Und dann hat er dann, der Staatsgerät hat er weiß gemacht, die Tataren hätten ihn mit Fett und Filz geheilt von einer Verletzung, die er als Jagdflieger erlitten hat. Das war natürlich ein Ammenmärchen, nicht? Der war in einer deutschen Klinik, aber ohne dieses Ammenmärchen wäre es natürlich unmöglich gewesen, eine Fettecke in die Staatsgalerie zu schmieren. Ja? Also ich fand das alles heiter und lustig und leider hat man das dann aber zur Religion gemacht. Ja? Vor allen Dingen die Geschäftsleute, also der Kunstmarkt, ja, und hat nichts anderes mehr gelten lassen. Und ein Bekannter von mir, ja, der hat auch gesagt, der Hofstetter hieß, der hätte sich fast umgebracht, weil der Beuys ihm gesagt hat, er wäre unbegabt. Da sage ich, du wirst dich doch jetzt nicht wegen dem Clown umbringen wollen. Er redet doch morgen wieder was anderes. Und so war es auch. Ja, 4 Wochen später hat der Beuys gesagt, jeder ist ein Künstler. Also es ist auf jeden Fall so gewesen, es war an der Zeit abzuhauen. Und das habe ich dann auch nicht bereut. Wie war denn nochmal Ihre Frage?
Ja, wann dieser Schritt kam, hauptberuflich Künstler zu werden?
Ja, dann habe ich Geld verdienen müssen. Und habe in einem Saugbagger gearbeitet für die Kanalisation im See. Da musste man dann bei 4 Grad plus ins Wasser langen. Nicht? Wir haben also alle gepinkelt wie die Gießkannen. Das habe ich dann aufhören müssen. Meine Frau hat gesagt, sie will da nicht so ein Bettnässer da. Also Ehemann. Und da ich eine Meisterschülerqualifikation hatte, bin ich dann in Schuldienst und ins Gymnasium. Habe dann ein halbes Deputat gemacht, 9 Jahre. War auch sehr erfreulich mit den Schülern. Ja. Die Noten könnten die sich dann selber raussuchen. Das war mir ja wurscht. Hauptsache wurde was gemacht.
Und es wurde was gemacht?
Sehr viel. Wir hatten eine tolle Theatergruppe. Da wird heute noch davon gesprochen. Ich habe zum Beispiel dann auch ein Problem bekommen. Ich habe gesagt, jetzt machen wir mal ein Welthundertreffen. Alle Hunde der Welt treffen sich in Stockach nicht. Die haben erstmal 4, 6 Bögen zusammengeklebt und nichts anderes gemacht wie Hundle gezeichnet. Und da kam der Vater, ja, hast du da Mathematik schon gemacht? Nein, ich mache nur 100.000 Hundle. Also man hat sie dann schon so begeistert, dass andere Fächer zu kurz kamen. Und das war mir dann auch nicht wohl. Die sollen ja schon ihr Abitur machen auch. Ja. Und es kann auch nicht jeder Schauspieler werden. Und es kam dann auch ein neuer Direktor. Ich habe inzwischen mit ihm auch ein gutes Verhältnis, so ist es nicht. Aber der sagte, Herr Lenk, ich habe gehört, dass Sie also regelmäßig zu spät kommen. Dann sage ich, das ist richtig, aber das müssen Sie meinem Pferd sagen. Ich bin ja mit dem Pferd in Schule. Ja. Und wir haben uns dann im Guten getrennt. Und meine Frau hat mich dann noch eingestellt für ihre Töpferei. Sie hat Keramik gemacht, war übrigens auch Lehrerin, hat es aber dann gemacht. Und sie hat mir dann auch bei den Plastiken wieder im PR ja zum Beispiel ganz elementar geholfen. Ja, sie ist ja Stepperin und war beim Jazzballett und hat natürlich auch viel über die Körperhaltung gewusst. Nicht, dass so eine Figur wie die Imperia natürlich auch richtig stehen muss. Standbein, Spielbein, Kontrapost und vor allen Dingen auch die Kraft muss aus dem Kreuz kommen. Ne? Das war dann bis heute, wir sind ja seit jetzt fast 50 Jahren auf Probe verheiratet. Sonst hätte man ja das Haus nicht bekommen vom Graf. Ne? Der hat gesagt, ihr müsst ja geheiratet sein. Damals gab es dann noch einen Kuppeleiparagraf. Ja, so bin ich dann eigentlich übergangslos, ja, konnte ich mich dann meiner Kunst widmen.
So ab Anfang, Mitte der 80er, ne, war das dann? 85, 86
rum? Ja, ich weiß gar nicht mehr, wann es war. 9 Jahre war ich dabei und als mit diesem halben Deputat. Und dann ging es auch gleich los mit dem ersten großen Auftrag, dem Laubebrunnen in Konstanz.
Genau, den müssen wir beschreiben. Das ist auch der, dessen wegen Sie fast angespuckt worden wären, richtig?
Ja, also ich muss natürlich zugeben, ja, also es hat mich mal die DPA gefragt, der Unterschied zwischen Künstler und Politikern. Da sage ich, also was mich angeht, die Politiker lügen und machen Kompromisse. Die Künstler, also in dem Fall ich, lüge genauso, mache aber weniger Kompromisse. Ja. Ich habe den natürlich angeschwindelt. Ich habe gesagt, ich mache nur Hundle, ja, für diesen Laubebrunnen. Und dann hat einer noch gesagt, der macht nicht bloß Hundle. Ja. Und das war dann schon sehr. Und als dann der Brunnen fertig war, war klar, also ich werde in dieser Stadt nie wieder, ja, eine Skulptur aufstellen dürfen.
Man sieht da zum Beispiel Engelchen mit Gasmasken auf diesem Brunnen. Ich bin, es ist sicherlich 20, ach, länger her, dass ich mal dran vorbeigegangen bin mit meinen Eltern, 30 Jahre locker. Das, ne, das ist, glaube ich, eines der Elemente.
Ja, und die Kirche hat dann das Kruzifix mit einer, also praktisch dem Jesus, eine wasserfeste Resopalplatte vor den Kopf genagelt, dass er das nicht sehen muss, diese Engel mit Gasmasken. Ja, und den Papst, der da mit Hübscherinnen aus der Kutsche fällt am Arlberg. Und da haben dann welche draufgeschrieben, Gott sieht alles. Ja. Und daraufhin wurde das ganze Kruzifix abgebaut. Also es gab da schon richtig Zoff. Und ja, wie gesagt, 2 Jahre später kam dann die Imperia in einer Nacht- und Nebelaktion.
Ja, die Imperia, diese tonnenschwere große Statue, die also weit sichtbar im Hafen von Konstanz steht. Es ist öfter so mit ihren Kunstwerken, dass sie von den Stadtoberen abgelehnt werden, oft heftig kritisiert und dann auf einmal über die Jahre hinweg, da entwickelt sich es dann auf einmal zu einem Anziehungspunkt, zu einer Sehenswürdigkeit der Stadt, ne?
Ja, das passiert oft. Vor allen Dingen passiert es dann, wenn man sich nicht an das hält, was die eigentlich wollen. Ja, also ich gebe ein anderes Beispiel noch, zum Beispiel das Revolutionsdenkmal. Die Revolutionäre der Badischen Revolution haben ja kein Denkmal bekommen. Und zwar hat es sogar, damals hat die CDU sogar gefördert. Und da war es so, da ruft mich dann der Bürgermeister an und sagt, Herr Lenk, wilde Aufregung, da hat jemand behauptet, ja, das wäre jetzt 7 Meter lang, das Denkmal. Das geht auf gar keinen Fall vom Rathaus. Ich soll kommen. Da bin ich hin und habe gesagt, also Leute, das Denkmal ist keine 7 Meter lang. Ja? Und dann sagt einer, ob ich das beschwören könnte. Dann sage ich, ich schwöre bei Gott und dem Schopfheimer Stadtrat, es ist keine 7 Meter. Ja? Jetzt raten Sie mal, wie lang es ist.
Na, 6,90 Meter vielleicht.
Ja, das natürlich nicht. Es ist 20 Meter lang. Ja. Ja. Und das werde ich niemals, wird es genehmigt worden. Und nun mache ich ja Folgendes. Ich dränge nicht einfach in die Städte rein und knall da was hin für alle Ewigkeit, sondern ich mache Probeaufstellungen. Und auch dieses Denkmal war eine Probeaufstellung. Ja. Und nachdem es dann stand, es wurde gar nicht mehr abgestimmt später. Die Leute, die normal nach Todtnau fuhren, die haben plötzlich in Schopfheim angehalten. Ja. Da sind sie vorher nur durch und haben sich das Denkmal angeschaut, haben einen Kaffee getrunken und es wird dann zu einem Wirtschaftsfaktor. Ja. Und Konstanz hat natürlich unglaublich viel Geld verdient. Wenn sie anklicken, berühmte Statuen in aller Welt, kommt die Imperia obwohl sie die kleinste ist, ja, an 10. Stelle, einfach weil es eine Satire ist, weil man das nicht gewöhnt ist. Solche Staatskunst ist ja immer pathetisch, ja, aber niemals ironisch. Und die Satire gräbt aus, was das Pathos zugedeckt hat. Und dazu gehört natürlich auch die Kirchengeschichte. Ja. Und nun ist es so, auch in Ludwigshafen, nicht dieses Reliefs, das können Sie nicht einreichen, wenn Sie da sagen, wie das aussieht, da trifft die der Schlag. Sie dürfen nicht einmal die Klofenster zubetonieren. Der Architekt hat mir es dann erlaubt, dass ich früh um 5 die Klofenster zubetoniere, um das Relief anzubringen. Und nachdem es dann stand, haben sie gemeint, die Stadträte, ja, das ist schon Sauerei natürlich, ne? Aber es ist ein Wirtschaftsfaktor. Ja? Wir haben jetzt durch dieses Denkmal jährlich mehr 6.000 Euro Strafzettel mehr verkauft. Ja? Und das ist heute noch so.
Sie hören SWR 2 Tandem und ich spreche heute mit dem Bildhauer Peter Lenk aus Bodmann am Bodensee, bekannt durch Skulpturen, die gerne Politik und Kirche spöttisch darstellen und die, auch wenn sie öffentlich bestellt waren, ganz anders dann oft aussehen, als sich das die Auftraggeber vorgestellt haben. Tja, Herr Lenk, Sie haben gerade schon gesagt, Sie stellen Dinge auch echt erstmal auf Probe auf. Ne? Wie viele von diesen ja, probeweise Aufgestellten stehen denn eigentlich noch?
Also stehen tun alle noch. Nur die Berliner, die Floßfahrer vom Kurfürstendamm, die kamen dann vom Kuhdamm weg und kamen dann zunächst an die Klinik Heggeson, eine Lungenklinik. Da haben sich die Ärzte dafür eingesetzt. Ich habe damals gesagt, wer will sie haben? Ich habe kein Geld, die zurückzutransportieren.
Ja, was passiert denn jetzt zum Beispiel mit dem schwäbischen Laokoon, der ja erstmal bis März 2021 stehen soll und darf? Wie könnte es da weitergehen?
Ja, also es ist so, wir haben jetzt dieses halbe Jahr zugebilligt bekommen. Ich werde den Vertrag selbstverständlich einhalten und die auch abbauen. Wir haben hier in Bodmann einen großen Skulpturengarten. Ja, der wird auch besucht, da kommen viele Leute, zwar wieder welche aus Texas da. Ja. Also das hat auf jeden Fall, ist das auch ein sehr guter und schöner Platz. Natürlich ist es auch für die S21-Gegner, aber auch für S21-Befürworter übrigens auch eine gute Sache, wenn es dort bleiben kann, denn eigentlich gehört es ja nach Stuttgart, also gerade Leute wie Edzard Reuter und so, die würden sich das natürlich schon wünschen. Und auch der Kulturbürgermeister Fabian Mayer hat auch schon angedeutet, vielleicht kauft man es. In diesem Kulturbericht von der Stuttgarter Zeitung stand drin, ich wollte jetzt also 500.000 Euro. Ja?
Und, 150 haben sie, glaube ich. Ich glaube 150 haben sie geschrieben in dem einen Bericht.
Das war die Gegendarstellung, die ich verlangt habe. Mhm. Ja? Sie haben geschrieben, 500.000, mit den Spenden wären das 600.000. Und ich habe gesagt, so Leute, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ob Satire, Kunst oder nicht, ist mir völlig wurscht. Aber da kommt morgen eine Berichtigung, so ist es nicht. Ja, man kann nicht einfach da sowas aus dem Hut zaubern. Mich hat da niemand gefragt. Ich hatte schon vorher klipp und klar gesagt, die Gemeindeversicherungsanstalt hat das Denkmal mit 250.000 Euro versichert durch die Stadt Stuttgart. Ja, jetzt ziehen wir die 100, damals waren es 135.000 Spenden ab. Das heißt, das Denkmal kostet 115.000 Euro, wenn das die Stadt kauft. Die zweite Frage ist, natürlich kriegt es nur, wenn ein entsprechender Platz da auch da ist. Ja, die stellt es da nicht irgendwo auf, dann kommt es wieder zurück nach Stuttgart. So sieht es aus. Die Stuttgarter Zeitung hat es dann auch sofort prompt gemacht. Am nächsten Tag hat sie das dann auch berichtigt. Ja, das haben, sie haben ja auch dazu geschrieben am Schluss, das habe ich auch darum gebeten zu schreiben, ich möchte an dieser fragwürdigen Geschichte S21, mehr wie fragwürdig, ja, möchte ich nicht mehr noch eine goldene Nase verdienen. Und es geht nicht an, ja, dass irgendwelche Wittfrauen hier noch 10 Euro rausholen, um eine Spende für das Denkmal zu machen. Oder ein Angestellter vom Planetarium, der nicht einmal ein Auto hat, der da 1.000 Euro spendet dafür, dass auf der anderen Seite der Künstler dann hergeht, ja, und dann sage und schreibe 635.000 Euro für 2 Jahre Arbeit verlangt. Ja. Das ist obszön. Und das habe ich dann natürlich auch nicht auf mir sitzen lassen. Ja, und mit diesem ganzen Kunstmarktgeschacher, also da erleben Sie ja Sachen. Bei mir war einer aus Hamburg, es war Hamburger, so ein Jaguar mit Hamburger Nummer. Ja, Sie sind Herr Lenk, sage ich, ja, ich möchte ein Kunstwerk kaufen als Wertanlage. Sag ich, ne, das ist doch eine gute Idee. Ja. Also sind wir durch den Garten gelaufen, ja, da sagt er dann, Herr Lenk, eine Zwischenfrage, an welcher Stelle sind Sie denn im Kunstranking? Da sage ich, ja gut, also da bin ich ja nicht vertreten, ich bin kein Galeriekünstler. Ja. Galerie kann mit mir nichts anfangen, wenn ich 2 Jahre an einem Kunstwerk arbeite, das bringt ja nichts. Ja, aber vielleicht einer der letzten Stellen, sind Sie an einer der letzten Stellen im Kunstranking? Da sage ich, nein, ich bin dort nicht vertreten. Da sagt er, ja Herr Lenk, dann ist ja Ihre Kunst streng genommen überhaupt nichts wert. Da habe ich gesagt, selbstverständlich, die ist streng genommen gar nichts wert. Ja, dann muss ich zurückziehen. Da habe ich gesagt, na, wat mut, dat mut. Ja? Dieser ganze Ranking-Blödsinn da, diese ganze Geschäftemacherei mit Wahnsinnspreisen, das ist ja auch im Richter schon, langsam geht es ihm auf den Wecker, wenn da eine Arbeit für Millionen dann da angesetzt wird, wenn es so eine Kerze ist. Also da muss ich ja Gott sei Dank nicht mitmachen, ja. Und da kann ich mich ja sogar noch drüber amüsieren. Mhm.
Trotzdem, wie finanzieren Sie Ihre Kunst? Also wenn Sie den Hamburger Kunstschnöseln nichts verkaufen können, oder wahrscheinlich haben Sie da auch keine große Lust drauf, ne? Vermute ich jetzt mal.
Ich beschäftige mich ja nicht nur mit aktueller Politik, da würde ich ja also wirklich...
Viel mit Geschichte ja auch. Sie haben ja immer wieder auch historische Themen.
Ich habe jetzt zum Beispiel ein Denkmal, das habe ich bezahlt bekommen von der Stadt in Laufen, ein Hölderlin-Denkmal. Das ist auch ein 12 Meter hohes Denkmal, ging auch 2 Jahre, ja. Das habe ich dem Gegner zu verdanken. Da ist der Bürgermeister Waldenberger, der ist zum Museumsleiter von Heilbronn gegangen, ja, zum Dr. Pfeiff, und hat gesagt, wen würden Sie denn empfehlen? Wir haben einen Kreisverkehr und wollen da ein Denkmal aufstellen. Und dann sagt er, nehmen Sie ja nicht den Lenk. Ja, daraufhin ist er zu mir gefahren und war neugierig, und wir waren uns dann relativ schnell einig, dass wir da ein Hölderlin-Denkmal machen, denn der Hölderlin ist ja dort geboren worden. Das sind Aufträge, wo ich nicht selbstverständlich was verdiene. Dann habe ich Porträts, da kam zum Beispiel der Besitzer von Schloss Freudenthal, ein genialer Weinkenner, ja, und der ein Porträt bekommen hat, ja, und das natürlich auch entsprechend bezahlt hat. Also ich komme über die Runden, ich bin nicht reich in dem Sinne, wir haben halt den Garten, das Grundstück, das haben wir, ja, und man springt dann irgendwie auch immer von einer sinkenden Scholle auf die anderen, aber wie heißt es so schön, oder wie sage ich immer, Freiheit oder Stundenlohn, beides gibt es nicht. Ja, und damals, wie ich Student war, hatte ich von Picasso gelesen, Kunst und Freiheit muss man wie das Feuer des Prometheus rauben, ja, um sie gegen die bestehende Ordnung anzuwenden. Und dass man dafür nicht bezahlt wird, ist ja wohl klar. Es gibt keine Stadt, die sagt, Herr Lenk, wir wollen ein neues Wahrzeichen zur Münster dazu. Und das soll eine Kurtisane sein. Und die hat so viel getan, ja, für die Politik. Diese Damen, ja. Und die hat ja mit dem höchsten Klerus verkehrt. Und nun soll da der Papa obernackt drauf sitzen, am besten so mit verschränkten Beinen, ja, so ein bisschen verklemmt. Und der Kaiser Sigismund soll seinen Pimmel runterhängen, weil der hat die, beim Konzil zu Basel, hat der die Hübscherinnen nackt antreten lassen, jetzt soll er selber nachgucken. Und das soll sich vor unserem Konzil drehen und ein bisschen auch an das Konzil erinnern. Herr Lenk, Sie kriegen dafür 200 oder 300.000 Euro. Würden Sie uns das denn machen? Also das kann man wirklich nicht erwarten.
Aber es wäre ja auch keine Genehmigung. Wär fast schon eine Idealvorstellung, ne? Oder?
Ja, fast schon, ja.
Also Sie haben gerade die Imperia beschrieben, das muss man nochmal erklären. Ne?
Also ja, das muss man erklären. Es ging um die Imperia jetzt in dem Fall, ja, mit diesen beiden Figuren, die sie da verschaukelt. Ja. Und natürlich gab es sofort Protest, also auch der Erwin Teufel, die haben sich sofort aufgeregt, ja, das ist Blasphemie und so weiter. Erst sind sie zum Denkmalamt gewetzt und der Denkmalpfleger Dr. Meckes von Stuttgart, der Chef, der hat gesagt, der sollte bestätigen, dass es eine erhebliche Beeinträchtigung des Stadtbildes ist. Hat er nicht bestätigt, hat gesagt, das ist nicht erheblich, hat er mir dann auch bestätigt beim Kaffee trinken. Und dann ging es los mit Blasphemie. Dann habe ich gesagt, na gut, das sind halt Gaukler, ja, die haben sich die Insignien der Macht angeeignet. Inwieweit jetzt die echten Päpste und Kaiser auch Gaukler waren, überlasse ich der geschichtlichen Bildung der Betrachter. Wir wurden dann eingeladen vom Gregorianum in Rom, das ist ja die katholische Universität, und der Chef der Kirchenkunstgeschichte war ein Jesuit, hat immer so ein bisschen gelächelt. Ja, da sagte er, ja, wissen Sie, Herr Lenk, also wir sind hier schon ein bisschen offener. Wir haben im Vatikanmuseum selbstverständlich auch Satiren auf Päpste, ja. Hat uns dann auch gezeichnet, da ist ein Papst, der betet, aber diese Hände sind keine Hände, das sind Dolche. Mit denen er betet. Das weist auch die Verbrechen hin, die sie da begangen haben. Und auch ein anderer Papst, der hat lauter Spinnwebe um Kopf rum, also aus Bronze gemacht. Also so ist es nicht. Und wir haben ihn dann auch gefragt, die Imperia ist ja keine Prostituierte oder Hure, es ist eine hochgebildete Frau. Ja. Und ich habe damals auch im Eigenmeier, dem Oberbürgermeister, gesagt, also die würde doch niemals mit dem Konstanzer Stadtrat ins Bett. Und dann dachte er, ja, warum denn nicht? Dann sage ich, hören Sie zu. Die Imperia hat 5 Sprachen gesprochen, ja? War ein Wunderweib der Zeit, hat musiziert, hat gedichtet. Die Konstanzer Stadträte, die können ja nicht einmal eine Sprache richtig. Ja? Und das hat er dann also laut verlesen am Stadtrat. Und deswegen möge die mich heute noch nicht kennen. Wobei sie gleichzeitig natürlich mit der Figur angeben und wie liberal sie angeblich sind.
Unser Gesprächsgast heute in SWR 2 Tandem ist Bildhauer Peter Lenk aus Bodmann am Bodensee. Seine satirischen Skulpturen stehen meist im öffentlichen Raum, oft ohne dass sie jemand genau so bestellt hat. Und sie sind gerne mal für einen Skandal gut, eben zum Beispiel der Laubebrunnen in Konstanz an einer Hauptverkehrsader, der Engelchen mit Gasmaske zeigt. Ich sag mal so, gibt es sowas wie ein Motto, das Sie über Ihre Arbeit stellen? Also etwas, was Ihnen da ganz wichtig ist dabei? Also ich glaube, man darf schon lachen, aber ist, auch wenn es ernst ist. Aber ernst ist es eben schon.
Bisweilen schon, ja. Eine Satire ist ja nicht nur lustig. Natürlich ist die auch ernst. Und wie gesagt, das Lachen hilft einem, glaube ich, auch ein bisschen drüber hinweg. Auch, ja? Auch was das S21 jetzt angeht. Ja? Ich glaube, da tut auch ein bisschen Humor ganz gut. Auch, dass man wieder redet und dass man vielleicht, das wäre natürlich eine tolle Sache, wenn man verhindert, dass man jetzt wirklich einen zu kleinen Bahnhof da baut. Dass man das vielleicht doch mal wenigstens das noch auch noch hinterfragt und auch noch ändert.
Wenn Sie so zurückgucken, was haben Sie denn mit Ihrer Kunst so alles bewirkt? Das ist eine große Frage, aber ich glaube, Sie haben einiges bewirkt. Aber wie sehen Sie es selber?
Das ist eine große Frage. Ich habe also nachweislich viele Ehen gestiftet. Ja. Ach. Wie wollen Sie heute eine Frau kennenlernen? Ja, die können nicht anquatschen, sie haben eine tolle Figur oder trinken wir mal einen Kaffee. Und dann sagt die, ich glaube, du hast nicht mal eine Tasse im Schrank. Ja. Während so ein Denkmal der Laubebrunnen, nicht, da trifft man sich, da sieht man, sagen Sie mal, wie finden Sie denn die Figur und was glauben Sie sich, was der Künstler da gedacht hat? Ja. Wir waren ja auch mal dort, mit meinem Verleger war ich mal dort und da waren zwei junge Damen und dann sagt die eine zur anderen, also, was hat sich denn der Künstler da gedacht? Da habe ich gemeint, ja, ich kann es Ihnen sagen. Von Ihnen wollen wir das nicht wissen, haben Sie gemeint. Ja? Ja, es ist so, dass dann natürlich eine Kommunikation entsteht, eine soziale Komponente. Und das hat mir der Standesbeamte von Konstanz bestätigt. Ja? Wenn er fragt, wie haben Sie sich kennengelernt, haben Laubebrunnen oder bei der Imperia. Und das Nächste, der Polizeipräsident Horn kam damals zu mir und sagte, Herr Lenk, ich muss Ihnen ein Kompliment machen, seit die Imperia da steht. Ja, insgesamt diese 18 Meter mit so hoher Statue, haben wir keine Vergewaltigungen mehr am Pegelturm. Ja, mehr kann ich jetzt auch nicht feststellen in der Politik.
Naja, ich denke, Sie haben dann sicherlich auch den Tourismus hier und da doch deutlich gestärkt.
Ja. Ja, wobei das ja auch wieder inzwischen fragwürdig ist, wenn dann so viele Touristen dann nach Konstanz kommen, dass man da bald nicht mehr laufen kann. Und man darf jetzt auch nicht die ganze Stadt nur dem Tourismus ausliefern. Ja? Mhm. Denn man sieht es ja, genauso schnell sind sie auch wieder weg. Ja? Es ist sicher schön, wenn Kunstinteresse hervorruft. Und auch die Bedenken der Kulturleute, das wird wohl nie in ein Museum kommen. Ja? Ja, ich muss da gar nicht rein. Das gehört in den öffentlichen Raum, solche Figuren, und nicht in ein Museum eingesperrt. Ja, und schon gar nicht im Keller von so einem Museum. Ja. Wobei trotzdem natürlich auch Museen schon was gekauft haben, zum Beispiel in Weiz, das große Museum da in der Steiermark. Die haben zum Beispiel eine Skulptur gekauft, und zwar den Helmut Kohl, dem die Justiz ja den nackten Hintern vertrischt, ja, dem Ehrenmordbuben. Ja, das fanden die lustig, obwohl sie jetzt gar keinen Bezug zu Kohl oder so haben. Aber es ist halt als Figur lustig, tut auch gut als Abwechslung, ja, und wird dann halt dann eingestellt. Ja. Also da ist, wie gesagt, Satire durchaus museumsfähig, wollen wir mal sagen. Aber wie gesagt, ob ich jetzt politisch da was erreicht habe, dass sich da irgendwas ändert, das glaube ich jetzt eigentlich offen gesagt weniger. Ja.
Was sind denn Motive, die Sie noch gerne umsetzen möchten?
Ja, da halte ich mich jetzt natürlich bedeckt. Ich habe jetzt ein Projekt wieder laufen. Es geht um die Beziehung von Mensch und Tier. Die ist ja nur auch einigermaßen gestört, wenn man sieht, was diese Massentierhalter da anstellen. Die machen uns mehr oder weniger zu einem Tierquälerland. Eine Frau Klöckner, ja, die den Muttersauen noch nicht mal ermöglicht, dass sie die Beine ausstrecken können. Gegen einen Gerichtsbeschluss, das sind natürlich auch Punkte, die für eine Satire natürlich auch, für eine Realsatire wirklich auch mal jetzt in Frage kommen. Also so geht es ja nicht weiter, gell, was da getrieben wird. Da wird was vorbereitet, es geht, aber ich muss mich jetzt erstmal erholen von der letzten Geschichte. Das war anstrengend genug. Ich hatte, wie gesagt, keinen Sonntag. Meine Frau hat gesagt, jetzt ist mal Schluss, gell, jetzt machst du mal eine Pause. Sonst kippst du mal noch rum. Ja, ich hoffe, dass ich noch was machen kann. Ich meine, viele Freunde sind schon tot. Den Uli Stein hat es jetzt auch mit 73 erwischt. Ja, also man kann das ja nie garantieren, wie lange man durchhält. Mein Trost ist der Tommy Ungerach, der hat es jetzt geschafft, bis Fall 90 er war. Also der hat gut durchgehalten. Aber auch der Wächter oder so, oder der Deichs, die sind alle schon vor mir gestorben. Ne? Also man muss froh sein, wenn man es noch eine Weile aushält.
Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall, dass Sie noch sehr viel Energie und sehr viel Zeit auch haben für Ihre Kunstwerke und uns verlässlich mit den nächsten wieder überraschen. Herzlichen Dank, Herr Lenk, dass Sie die Zeit für uns sich genommen haben.
Jo, gerne.